Liebe KomaCon-Podcast-Freunde, hallo, herzlich willkommen. Ihr seid hier bei eurem KomaCon-Podcast, ganz offensichtlich. Mein Name ist Tim Lindener, schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich habe mir heute wieder jemanden eingeladen, und zwar Özlem Roden ist bei mir. Hallo, liebe Özlem.
Hallo.
Ey, wir können mal ganz kurz thematisieren, unter welchen krassen Tagesbedingungen wir heute aufnehmen. Erstmal liebe Grüße ins Internet, falls ihr uns gerade bei YouTube seht. Ansonsten, falls ihr einfach nur in eure Ohren per Podcatcher hier reinkommt, es kann sein, dass ihr es manchmal hier rumsen hört. Das kann daran liegen, weil hier ist gerade Gewitter des Todes über uns in Berlin am Start. Es regnet, richtig dicke Tropfen, es donnert, es ist so richtig, ja, so Gotham-Wetter. Und wenn das nicht noch genug ist, du hast mir gerade erzählt, du bist gerade aus Kreuzberg hergekommen, ja. So, und da war gerade Schießerei.
Genau. Ich bin aus der Wohnung raus, habe mich gewundert, warum die ganzen Straßen abgesperrt sind. War mir nicht sicher, ob die ganzen Polizeiteamwagen, die standen tatsächlich vor dem Hühnerhausbütchen, ob die jetzt da stehen, weil sie sich ein Hühnchen kaufen wollen oder was das sein soll. Und habe dann von meinem Best Buddy Späti gehört, dass es dort eine Schießerei gab.
Ey, Wahnsinn. Zum Glück bist du, also zum Glück gut hergekommen. Berlin ist manchmal echt krank, Leute. Leute, die uns hören, die von hier kommen. Kennet, hier wird auch mal geschossen. So, Freunde, wir gucken mal direkt ins Thema rein, weil Özlem, du bist ja heute bei uns als quasi in aktueller Funktion Managing Director bei der Flimmer Group. Und wenn uns jetzt Leute hören, die jetzt so nichts wissen, okay, also was ist denn jetzt die Flimmer Group? Das wirst du sicherlich aufklären können, weil ihr habt bei ganz vielen Dingen eure Finger drin. Und jetzt werden sich vielleicht auch Leute fragen, was ist denn ein Managing Director? Und hier stehen auch in deiner Vita, die wie immer vor mir liegt, ganz viele Bezeichnungen drauf, die klingen auch super, super wichtig. Ja, also ja, es klingt ein bisschen nach Rocket Science.
Ja, es klingt so, allerdings sind es halt klassische Begriffe, die aus dem amerikanischen, englischen, französischen teilweise in Deutschland, gerade auch in der Agenturbranche eingeflossen sind. Ganz einfach, ich leite die Agentur Flimmer. Flimmer Group hört sich natürlich auch nach einem Konzern an. Wir sind kein Konzern, wir sind eine Agentur, und Group hat sich im Laufe der Geschichte von Flimmer etabliert, weil wir einfach unterschiedliche Bereiche abdecken. Also wir sind eine Kreativagentur, eine Live-Kommunikationsagentur, und unser Fokus ist, ich sag mal, der Entertainment-Bereich. Wir finden statt im Bereich Filme und Serien, im Bereich Gaming und natürlich klassisch Brands, wobei wir natürlich immer versuchen, dort auch den Entertainment-Aspekt mit reinzunehmen. Beispielsweise ein Screening, was durch eine Brand mit promoted wird, oder ein Gaming-Event, bei dem eine Brand zugegen ist oder sie sponsert oder unter deren Namen sie stattfindet. Und das sind so unsere drei Hauptbereiche. Also klassisches Agenturgeschäft, Kreativagentur. Wir haben wirklich, sind im Bereich Live-Kommunikation, aber auch Kreation, sprich out of home, klassische Kampagnen unterwegs. Und ich als Director bin in der Leitungsfunktion, habe aber natürlich auch einen CEO, dem ich dann reporte.
Also wenn ihr jetzt da sitzt und denkt so, so böhmische Dörfer, was ist Live-Kommunikation und was ist da das Brand-Marketing, Entertainment? Da kommen wir einfach drauf, und wir werden heute noch, ich werde hier und da auch mal nach einem praktischen Beispiel fragen, damit wir uns das ein bisschen besser vorstellen können. An dieser Stelle sei auch noch mal ein kleiner Hinweis gestartet. Wir hatten auch unsere beiden Podcast-Gäste, einmal den Tobias York zum Beispiel und Carsten Kossatz, beide auch im Agenturgeschäft tätig. Hört da gerne mal rein, falls ihr mehr erfahren wollt, wie so ein Leben im Agenturbereich überhaupt abläuft. Weil es wird heute sehr viel um Kreativität gehen. Mit Kreativität verdient man das Hauptgeld in so einer Kreativagentur. Ja, Überraschung. Und wir wollen aber mal am Anfang anfangen. Özlem, du hast mir vorhin erzählt, gestartet hast du deine Reise in Mönchengladbach.
Ja,
aber das war noch gar nicht so richtig berufsrelated, da bist du aufgewachsen.
Genau, ich bin in Mönchengladbach aufgewachsen. Viele kennen Mönchengladbach wahrscheinlich von VfL Borussia Mönchengladbach. Das ist die Fußballmannschaft, auch wenn ich jetzt fußballtechnisch nicht so viel zu tun, mit Fußball nicht so viel zu tun habe, bin ich trotzdem in der Nähe des Bökelbergs aufgewachsen, was damals noch mitten in der Stadt lag. Ja, bin dort aufgewachsen, war dort auf der Schule, habe mein Abi gemacht und bin dann direkt zum Studium nach Köln.
Also quasi es soll jetzt nicht doof klingen, aber ein Dorf weiter.
Genau.
So gesehen. Das liegt ja relativ nah beieinander.
Richtig.
das Dreieck Düsseldorf, Köln, Mönchengladbach.
Genau.
Und jetzt sag mir, als du dann mit der Schule fertig warst, das ist eine Frage, die ich gerne den Leuten stelle, die hier zu Gast sind. Was war da so für dich im Kopf drin? Also hast du dir da schon gedacht, boah, ich will jetzt mal Head of einer Kreativagentur werden? Ich würde jetzt dir mal unterstellen, das war jetzt nicht der erste Gedanke.
Nee, ganz und gar nicht. Also ich war da sehr weit weg davon, von dem, was ich jetzt mache. Also ich habe klassisch Abitur gemacht und dann ging es Richtung Studium. Es musste ausgewählt werden, oder natürlich, wo ich hin möchte. Und ich habe zu der Zeit, meine Eltern waren sehr in einem Kulturverein tätig. Das war so ein deutsch-türkischer Kulturverein und dadurch bin ich da quasi auch mit reingewachsen, habe dort den Kulturbereich betreut. Wir haben Theateraufführungen gehabt, musikalische Abende und auch mit Politikern, die sich vorgestellt haben, die halt natürlich auch gerade in dieser Kultur sich auch präsentieren wollten. Und von da war mir eigentlich klar, ich möchte irgendwas in dem Bereich und auch in dem sozialen Bereich, aber auch juristischen Bereich war für mich sehr interessant. Und so dass mein erster Schritt in die Berufswelt tatsächlich ein Jurastudium war. Und zwar nicht aus Verlegenheit, sondern weil ich wirklich dachte, ich könnte gerade auch mit meinem, ich sag mal, Einwanderungshintergrund wirklich was bewirken und habe als erstes sehr euphorisch mit einem Jurastudium begonnen.
Und wie ist es dann gelaufen?
Ja, also wie du siehst, bin ich nicht als Juristin geendet. Das heißt, ich habe wirklich lange studiert, lange nicht nur semesterlange, sondern auch Hauptstudium bis kurz vorm Examen. Und juristisches Staatsexamen 1 und 2 sind eine sehr arbeitsintensive, extreme Phase. Und das war der Moment, wo ich mir wirklich überlegt habe, willst du das wirklich machen? Willst du wirklich als Juristin arbeiten? Möchtest du diesen Weg gehen? Und ich bin zu der Zeit auch schwanger geworden. Und in dem Moment macht man sich natürlich noch mehr Gedanken. Ist das der richtige Weg? Wo will ich überhaupt hin? Und für mich war dann auch sehr schnell klar, das ist nicht das, womit ich mein Leben verbringen möchte und was ich mein Leben lang machen möchte, und habe dann vor dem Staatsexamen alles abgebrochen. Erstmal mich orientiert, geschaut, wo möchte ich hin, und dann kam halt wieder das ist eine schöne Kurve zu Mönchengladbach, was ich damals auch neben der Schule, Studium war es noch gar nicht, gemacht habe, nämlich das Theaterspielen, die Kultur. Und ich habe immer sehr viel und sehr gerne geschrieben, und dass ich dann erstmal mich aufs Schreiben konzentriert habe und mir dann erst auffiel, auch im Umfeld, es war Anfang es war Mitte der 90er, Viva kam gerade raus aus meinem Umfeld. Einige gingen als Autoren zu Viva, andere machten bei MTV, arbeiteten bei MTV, andere fingen an, bei Produktionsfirmen anzufangen, sodass ich mir gedacht habe, ob das was für mich wäre. Und dadurch bin ich in die Verknüpfung mit meinem vorherigen, eher privaten Schreiben gekommen. Und mir ist da erst bewusst geworden, dass man als Autorin auch Geld verdienen kann, dass es also ein realistischer Beruf ist.
Also das war die große Goldgräberstimmung der Musiksender. An dieser Stelle, ey, das ist voll gut, ich kann schon wieder hier einen kleinen Übergang machen. Leute, zieht euch gerne in den Podcast Koma.com mit Andi Geier rein, falls ihr euch mal gefragt habt, wer hat eigentlich Joko und Klaas gemacht oder wie waren eigentlich die wilden MTV-Zeiten, als MTV nämlich von München zum Beispiel nach Berlin gezogen ist. So. Aber Özlem, es geht jetzt gerade nicht um Andi Geier, mit dem haben wir ausgiebigst gesprochen. Ich frage mich, also was hast du denn, du hast gesagt, du hast dann angefangen zu schreiben, aber was hast du denn geschrieben? Das private Schreiben ist halt, glaube ich, immer was anderes. Du sitzt ja nicht zu Hause und schreibst Moderationen in den leeren Raum, wenn man da jetzt keine Redaktion oder keine Sendung hat. Was hast du geschrieben?
Du hast es gerade sehr gut beschrieben mit der Goldgräberstimmung. Und zwar war es auch im TV-Bereich, kamen immer wieder neue Sendungen, neue Sitcoms, neue Serien. Und da hatte ich halt angefragt, ob man bei denen arbeiten kann. Völlig naiv. Ich habe von Freunden gehört, du kannst das, mach das. Und damals war es so, dass man Probebücher schreiben musste oder durfte. Das heißt, man bekam einen Plot zugeschickt und durfte dann anhand des Plots das Dialogbuch beispielsweise ausarbeiten. Und es war so eine Art Schattenbuch. Das heißt, es wurde parallel zum regulären Auftrag erstellt. Man hat da eine sehr kleine Aufwandsentschädigung dafür bekommen, um zu zeigen, hat man es überhaupt drauf, kann man das oder kann man es nicht machen.
Okay.
Und ich durfte, das war, glaube ich, damals, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, das war für Unter uns damals, mhm, und durfte halt quasi so ein Schattenbuch schreiben. Hab's geschrieben, hab's abgegeben und bekam ein wunderbar positives Feedback, ob ich das schon länger mache, das wäre ganz gut und die könnten sich das vorstellen. Und so bin ich da quasi reingekommen. Was für mich aber sehr wichtig war, und ich glaube, das ist in meinem, in meiner ganzen beruflichen Laufbahn, einerseits bin ich jemand, die sowas einfach macht, vor allem wenn eine Bestätigung kommt von Freunden, du kannst das, mach das, aber sobald ich das dann mache, brauche ich Futter. Das heißt, ich brauche ein Handwerk, was ich lernen möchte, um einfach selber sicherer zu werden. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann, nachdem ich da ein Jahr gearbeitet habe, als, also nicht nur für Unter uns, unterschiedliche auch Showformate entwickelt habe, habe ich mich halt damals erkundigt, wo kann man eine richtige Drehbuchausbildung tätigen machen, wie kann man das Handwerk erlernen. Und damals gab es, ich glaube, 3 in Deutschland, hier in Berlin eine, ich weiß gar nicht mehr, Gott, wie das Programm hieß, die Drehbuchwerkstatt in München und die Schreibschule in Köln. Das waren alles so talentgeförderte Ausbildungen.
Okay. Das heißt, du wolltest also quasi dir dich nicht auf dein autodidaktisches Talent verlassen, sondern du wolltest da tatsächlich so richtig klassisch dann noch irgendwie einen Stempel drunter haben, irgendwie eine Urkunde, die dir sagt, die kann das, hier ist die Schule, viel Spaß.
Es kommt, glaube ich, auch daher, ich glaube, das kommt daher...
Lief doch ganz gut.
Ja, aber für mich war, hieß immer, in Deutschland braucht man immer was Offizielles. Du brauchst einen Stempel, du brauchst eine Ausbildung. Ich bin auch so aufgewachsen, dass es immer hieß, du brauchst eine Ausbildung, du brauchst ein Studium, du musst Sprachen können. Es gibt in der, im Türkischen so ein Sprichwort, dass jede Ausbildung, jede Sprache wie ein goldenes Armband am Handgelenk ist. Also goldenes Armband in dem Sinne, weil in der türkischen Kultur, gerade bei einer Hochzeit, bekommt die Braut ja sehr viel Schmuck angehangen und bei uns war das immer so, deine Ausbildung ist dein Schmuck, du brauchst also jetzt nicht diesen klassischen Weg, sondern du brauchst offizielle Ausbildungen oder Weiterbildungen, Studium oder was auch immer und das hatte ich immer im Hinterkopf und auch, dass man in Deutschland für alles einen Stempel braucht. Und
ich stelle mir das gerade so richtig witzig vor, wie Flavor Flav, der Rapper mit seiner Riesenuhr, hast du da einfach dein Diplom so um den Hals gehangen. Und
genau.
aber ich verstehe dieses Bild, also ich verstehe das komplett, den Drang danach. Jetzt, ich frage da einfach mal so aus meiner eigenen naiven Perspektive. Also ich hätte persönlich ein bisschen nicht die Angst oder die Befürchtung, ich gehe irgendwo rein und es klappt ja eigentlich ganz gut, dass ich diesen Flow unterbreche, quasi in dem, was gerade passiert, um dann auf eine Schule zu gehen, um mir das Diplom oder was auch immer, diese Bestätigung abzuholen. Hattest du auch ähnliche Gedanken oder hast du parallel da weitergearbeitet? Wie lief das?
Ja, ich habe parallel weitergearbeitet, allerdings natürlich weniger, weil ich mich halt auch mit auf die Ausbildung beziehungsweise auf die Schreibschule konzentrieren wollte, weil es für mich natürlich eine unglaubliche Chance war. Aber alleine, dass ich dort angenommen worden bin, war schon großartig, weil zu dem Zeitpunkt wurde in dem Projekt oder in dem pro Jahrgang wurden nur 12 Schüler, sage ich mal, angenommen. Und das heißt, man musste wirklich diverse Prüfungsverfahren durchlaufen, bevor man angenommen wird. Und es war halt für mich, ich kann mich erinnern, als ich die Zusage im Briefkasten hatte, bin ich wirklich raus, völlig neben mir vor Freude. Ja. Und es gingen zu dem Zeitpunkt 2 Grundschüler an mir vorbei und einer tippte mich an und meinte, haben Sie im Lotto gewonnen oder warum lachen Sie so? Und das fand ich so großartig und es hat genau meine Stimmung auch wiedergespiegelt. Das war für mich ein Wahnsinnsschritt und es war halt auch klar, dass das die Karriere oder den Berufsweg eher vorantreiben wird, als dass es mich bremsen wird.
Ja, weil du hast ja auch gerade eben gesagt, also Jura hast du dann vor dem ersten Staatsexamen quasi geschmissen, hattest gesagt, du warst schwanger zu dem Zeitpunkt, dann bist du aber irgendwie trotzdem auch ins Verdienen gekommen, in die Maschinerie erstmal reingekommen. War das auch ein Gedankengang zu sagen, also du hattest ja dann ein Kind und jetzt gehe ich nochmal zur Schule. Also dass du da dich quasi erstmal ganz doof gesagt gegen die Absicherung laufendes Tagesgeschäft entschieden hast?
Ja, es war natürlich, also Einerseits ja, es war, hat sich für mich aber zu dem Zeitpunkt nie als Frage dargestellt. Natürlich hätte ich wahrscheinlich mit, was natürlich auch ehrbar ist, mit Sitcoms und danach folgten ja die ganzen Reality-Shows oder auch diese gemischten, wie in die, zu, bei denen es ein Drehbuch als Grundlage gibt, das als von Laien dargestellt wird. Also so eine Scripted Reality. Scripted Reality, ja. Richtig. Hätte ich natürlich weiterarbeiten können und zu dem Zeitpunkt hat man in dem Bereich auch ganz gut verdient. Aber das war nicht das, was, ich sag mal, mein Anspruch war. Also da ist man natürlich auch kreativ. Es ist ein sehr wichtiger Job. Aber für mich war es immer sehr wichtig, dass ich selber auch mitentwickle und für mich waren Filme sehr wichtig. Ich habe mein Leben lang, ich bin als Kind schon in Kinos, auch heimlich in Kinos, ins Kino reingekommen. Es gab bei uns auch direkt um die Ecke ein türkisches Kino, also ein Kino, das einmal die Woche türkische Filme zeigte. Da durfte ich sonntags immer hin. Da gab es auch keine FSK oder so. Das ist Wahnsinn, was für Filme ich mir damals angeschaut habe. Und für mich war Film wirklich immer sehr, sehr wichtig. Und ohne diese Drehbuchausbildung wäre ich, glaube ich, nicht in den Bereich Film so reingekommen und auch nicht in dem, in das, was ich jetzt gerade mache.
Aber das ist doch eigentlich auch eine geile Erkenntnis, wenn man sagt, so, ich könnte vielleicht ganz lange, aber ich habe einfach auch keinen Bock, jetzt irgendwie die nächsten 8 Jahre für alles Atze und Barbara Salisch irgendwie zu schreiben. Und ist denn dieser Plan aufgegangen? Bist du dann, hat sich der Traum Film für dich denn auch erfüllt?
Bedingt. Also wirklich bedingt. Der Abschluss war 2001 und ich hatte das Glück, ich habe einen Langfilm entwickelt während der Zeit. Das war quasi mein Abschlussprojekt und ich habe das Glück gehabt, dass der WDR tatsächlich das Buch gekauft hat und auch für den Hauptslot Mittwochabend ins ARD-Programm holen wollte. Und das war wirklich Champions League. Das war großartig. Krass. Das war für mich so, wow, yeah. Jetzt geht dein Leben als große Autorin los und sah mich schon.
Und kann die Hände schütteln.
Genau, richtig. Mhm. Und das Thema war halt ein sehr heikles Thema, was ich hatte, ein sehr interessantes Thema. Und da gibt's aber noch eine Nebenstory, die ich gleich dazu erzähle, was halt Durchhalten anbetrifft. Auf jeden Fall hat WDR das gekauft, das wurde entwickelt und das war 2001. Lass mich nicht lügen, das muss irgendwie Frühjahr 2001 gewesen sein. Und dann kam 9/11. Und mein Thema, das Buch behandelte eine Liebesgeschichte zwischen einer Deutsch-Türkin und einem Türken, die einen Ex-Freund hat, der Türke ist, spielt alles in der Mittelschicht, was damals auch nicht so typisch war, dass türkische Geschichten in der Mittelschicht spielen, oder das war sogar, der Vater war Unternehmer. Und der verlassene Freund fällt immer tiefer in diese religiösen Geschichten, findet eine Moschee, in die er sich einfindet, mit einem Imam, der ihn halt immer mehr in die fanatistische Ecke zieht.
Also radikalisiert
sich und was am Ende natürlich auch bedingt positiv alles ausgeht. Und das war natürlich eine Geschichte, die nach 9/11 nicht mehr so funktioniert hat. Zum einen hat das Buch nicht mehr funktioniert, weil vorher musste ich viel mehr erklären, worum es geht. Mhm. Und danach war es einfach erstmal gar nicht mehr möglich, so eine Geschichte zu machen. Und dann wollte man keine klassische Liebesgeschichte daraus entwickeln. Und wir haben, glaube ich, 4 oder 5 Jahre mit dem WDR versucht, das Thema immer wieder neu aufzunehmen, einzubinden. Es hat aber am Ende dann nicht funktioniert und es ist in den Archiven des WDRs gelandet.
Kämpfst du da noch für?
Jetzt oder? Nicht mehr. Ich habe lange dafür gekämpft, jetzt aber nicht mehr, weil die Geschichte auch einfach zu lange her ist und wollte fast sagen, nicht mehr meine Geschichte ist. Also es ist nicht meine Geschichte natürlich, aber nicht die Geschichte ist, die ich heute so erzählen würde.
Du hast gerade eben gesagt, dieses Setting beschrieben, der Vater ist ein türkischer Unternehmer und da werden wir später auch nochmal drauf kommen, auch wie der Diversität in Filmen, Serien, im Fernsehen dargestellt werden. Also ich würde jetzt einfach mal ganz provokant sagen, das war schon gut progressiv. zu der Zeit. Also jemanden mit türkischen Roots als Unternehmer darzustellen und nicht irgendwie als entweder kriminellen Dönerverkäufer oder Obst-Gemüseverkäufer. So. Wie siehst du das heute, wenn du Projekte betreust, wenn da Anfragen kommen? Merkst du, dass das irgendwie ein bisschen mehr ankommt bei den Leuten, die Projekte umgesetzt haben wollen, dass Diversität auch irgendwie ein realistisches Bild zeigt?
Oder zeigen sollte? Das ist eine gute Frage. Also zeigen sollte definitiv. Ich glaube, wir sind heute schon ein bisschen weiter als vor 20 Jahren, allerdings noch nicht weit genug. Ich glaube, es wird immer noch nicht so gezeigt, wie es realistisch der Fall ist. Also ich glaube, wenn du ein Einwanderungs... Ich versuche bewusst, Migrationshintergrund zu vermeiden, weil das Wort teilweise ja auch schwierig ist oder herausfordernd ist. Die Menschen werden, oder wir, ich sehe mich da ja auch als Teil von, werden eher als die in der Opferrolle gezeigt oder in einer Unterschicht gezeigt oder auch schulisch Hauptschulniveau gezeigt, als wirklich, als dass Menschen, die wirklich im Mittelstand oder gar im Unternehmertum angekommen sind, wirklich so präsent und sichtbar sind. Da gab es letztens noch Clubhouse gibt es ja sehr viele Diskussionen über unterschiedliche Themen, auch gerade im Bereich, wie findet Diversität in der Medienlandschaft statt, in den Medien, unter den Medienschaffenden statt. Und es ist halt Bemühen da. Es gibt immer mehr Produktionsfirmen, die sich dafür committen. Allerdings ist es in der Umsetzung dauert es, glaube ich, noch ein bisschen, bis wir bei der Gleichheit da sind, sage ich mal.
Jetzt hast du diesen Film nicht machen können. Und es ist aber weitergegangen. Also
genau.
Du hast ja nicht aufgegeben. Also das Talent ist ja unbestritten da, der WDR hat es ja gekauft. Das ist das Thema dann so gesehen durch äußere Einflüsse dann plötzlich überhaupt nicht mehr machbar war oder sendbar war, ist doof gelaufen. Aber du hattest dein Talent noch, dein Glauben hattest du ja noch.
Genau, das ist richtig. Deshalb, ich habe natürlich auch weitere Stoffe entwickelt und dadurch nach dem Abschluss hatten wir alle, die an der Schreibschule waren, natürlich die Möglichkeit, schneller an Produktionsfirmen zu kommen, weil wir quasi der Abschlussjahrgang waren und so dass ich sag mal, viele Treatments entwickelt habe, auch verkauft habe, also bezahlt entwickelt habe. Allerdings ist bis heute kein Langfilm davon entstanden und produziert worden. Es fiel dann nach 2001 kam die Herausforderung in der Medienwelt. Es fing an immer weniger, es wurde immer weniger produziert. Es gab mal damals so einen Stillstand, sage ich mal, an Neuproduktionen. Und ich habe dann gemerkt, sehr schnell, dass es schwierig ist, wenn man wirklich Geld verdienen möchte, auch dazu und kreativ sein möchte, dass man sehr, sehr langen Atem dafür braucht. Und am Ende hatte ich diesen langen Atem nicht, gerade auch als Mutter, Alleinerziehende mit einem Kind, musste ich irgendwann auch wieder arbeiten, beziehungsweise Geld verdienen, auch wenn ich mit Treatments und Exposés natürlich auch Geld verdient habe, es musste was Klassisches, also Regelmäßiges rein. Und dann bin ich wieder bei den Scripted-Geschichten gelandet, was eine Zeit lang auch sehr gut war. Aber irgendwann kam dann der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte mich dann in eine andere Richtung bewegen.
Und so bist du wieder abgebogen.
Ich bin wieder abgebogen, richtig.
So gesehen, ich warte auf den Moment, wo du quasi von der klassischen Autorentätigkeit, vom Film, vom Fernsehen in deinen jetzigen Job gegangen bist. Wo hat sich da die Tür geöffnet?
Das hat eine Zeit lang gedauert. Also es war auch nicht direkt von der Autorentätigkeit in meine jetzige Tätigkeit oder ins Marketing oder in die Kommunikation, sondern es gab noch einen Zwischenschritt, weil ich durch die Autorentätigkeit in die Producer-Tätigkeit gekommen bin. Das heißt, vom Autorendasein habe ich irgendwann angefangen, auch als Producer zu arbeiten, da allerdings nicht im filmischen Bereich, sondern im Unternehmensbereich, sprich Imagefilme oder Corporate-Filme, also Unternehmensfilme produziert habe, auch für Filmen. Und da ist die Tür zu dem, was ich heute auch mache. Dadurch bin ich quasi in die Kommunikationsagentur oder ins Agenturleben gekommen und habe dann plötzlich ganz viele andere Bereiche entdeckt, die für mich spannend waren, die ich wirklich auch fast alle durcherlebt habe.
Also quasi in die Wirtschaft reingeschlittert.
Genau.
Als du damals angefangen hast, war das dann so, dass diese Filme, die du produziert hast, diese Clips, waren das alles für die interne Kommunikation oder war das schon richtig Werbung?
Nee, das war nur für die interne Kommunikation. Das war keine klassische Werbung, also kein B2C, wie es so schön heißt.
Was ist denn B2C?
Business to Customer müsste das sein. Also das wäre Werbung beispielsweise. B2B ist Business to Business, das heißt Unternehmenskommunikation, das heißt Firmen, die für ihre Firmenkunden etwas präsentieren, das ist eher auf Messen präsentiert werden beispielsweise, eher das Image des Unternehmens auch erklärt, darstellt.
Ah ja, nee, gut, ich musste ab und zu mal etwas naiv mal nachfragen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn du dann anfängst, für Unternehmen was zu machen. Ja, also häufig habe ich auch so den Eindruck, Unternehmen sind immer sehr, sehr glücklich oder in der Wirtschaft, also da liegt ja auch die Kohle, wenn sie auch ihre interne Kommunikation, wenn sie das ein bisschen aufpolieren können, wenn sie nach innen halt auch zeigen können, hey, wir sind schnell, wir sind cool, wir sind fancy, wir sind das. In der Realität ist es dann so, dass man da hinkommt, man stellt dem Kunden dann was vor und die sagen sofort, hier, geil, da ist der Sack voll Geld, Kamera an und wir sehen uns in 3 Monaten. Oder hast du die Erfahrung gemacht, dass die großen Kunden oder Kunden ganz generell in dieser Phase schon auch sehr kritisch waren?
Kunden sind kritisch, müssen sie auch sein. Also es ist, ich habe es noch nicht erlebt, oder kaum erlebt, dass wirklich ein Kunde zu uns gekommen ist oder auch in den Agenturen, die ich kenne, gesagt hat, ich will das. Man präsentiert die Idee und der Kunde sagt, super, hey, gekauft, hier ist das Geld, macht.
Aber kommen die denn auch schon mit einer richtigen Idee? Weil ich habe mal, das sind doch häufig so Worthülsen. Hey, das muss knallen, das muss dynamisch sein. Genau. Wir wollen uns von unserer besten Seite zeigen. So,
Ja, interessant ist auch, oft bekommt man ja ein Briefing vom Kunden und allein dieses Briefing ist schon immer unterschiedlich. Also manche sind sehr detailliert ausgearbeitet und in denen steht schon sehr konkret, was der Kunde wünscht. Aber bei anderen Kunden ist es wirklich eher so ein Rahmen erklärt. Ne? Und oft ist es so, gerade wenn man mit demselben Kunden mehrere Projekte oder ein Projekt ins nächste Jahr dann geht oder ein anderes Projekt als Briefing für ein anderes Projekt vom Kunden sieht, merkt man, das ist eigentlich 1:1 wie vom letzten Jahr oder von dem anderen Projekt. Und man muss halt erstmal im Gespräch, im Austausch mit den Kunden herausfinden, was will er wirklich.
Ja.
Und das ist halt natürlich eine große Herausforderung. Bei einem klassischen Pitch ist die Möglichkeit, das herauszufinden, vielleicht ein bisschen geringer. Aber wenn man mit Kunden zusammenarbeitet, die man schon länger kennt, kann man schon durchaus auch mal fragen, ja, danke, aber was möchtest du?
Ja, jetzt frage ich mich aber auch, wie wird denn der Erfolg von so einer internen Kommunikation bemessen?
Das ist unterschiedlich. Also kommt drauf an. Also man hat natürlich nicht die Messtools, die man vielleicht im digitalen Bereich hat. Ne? Du hast jetzt nicht die Data-Möglichkeiten und Insight-Möglichkeiten, die du bei einer digitalen Kampagne, bei einer Influencer-Kampagne oder so ziehen kannst. Ne? Es wird meist über Leads dann gezogen. Das heißt, jetzt mal ganz klassisch, wenn ich einen Film auf einer Messe zeige oder einen Messestand habe, wie viele Kontakte habe ich dadurch generiert? Wie viele Menschen sind auf uns zugekommen? Mit wie vielen konnte ich in die Gespräche kommen oder konnte der Kunde natürlich in dem Fall in die Gespräche kommen und natürlich wie viel Aufträge und Interesse konnte er dadurch generieren. Und das sind dann die Messwerte. Manche Agenturen haben als Messwerte natürlich auch Awards. Es gibt natürlich auch im Eventbereich Awards und das ist dann auch ein messbarer Bereich. Zum Beispiel, wobei wir halt jetzt nicht so an Awards teilnehmen. Das ist halt ist immer schön, aber ich finde, das Feedback des Kunden und der Erfolg beim Kunden ist dann natürlich auch sehr wichtig.
Deine Zeit in Köln war dann aber auch bald vorbei. Du bist umgezogen, bist nach Berlin gekommen. Ja. und hast bei einer Firma angefangen als Senior Project Head.
Genau.
Das ist wieder so ein geiles
ja,
Wort.
Das
also
ist
Senior Project
ja,
Head. Also
genau.
du bist eine Seniorenprojektkopf.
Ja, Leiterin. Head ist der Leiter, der große Kopf, immer die Haare
ja.
Helfen mir dann natürlich auch ziemlich. Nein, es ist klassische Projektleitung und es gibt natürlich Projektleiter und dann die Seniorenprojektleiter, die dann die großen Projekte betreuen dürfen.
Also quasi da, wo es die meiste Kohle gibt, wo es die meiste Aufmerksamkeit gibt und wo man auch am meisten wahrscheinlich verkacken kann.
Genau.
Was war denn so an diesem Punkt in deiner Karriere so dieses ein Auftrag, eine Sache, die du gemacht hast, auf die du besonders stolz warst?
Also in der Zeit in Berlin war natürlich für mich eines meiner Highlight-Projekte, die ich auch mehrfach betreut habe, weil es eine wiederkehrende Veranstaltung war, war das YouTube-Festival. Das ist B2B, also Business to Business wieder von Google in Auftrag gegeben, indem sich wirklich jedes Jahr dann 1000 Marktentscheider treffen und im Rahmen eines Business Festivals die Insights von oder die Inhalte von in dem Fall YouTube vermittelt bekommen. Das war für mich so eins der großen Highlights damals.
Jetzt beschäftigst du dich ja mit auch Flimmer, mit deiner aktuellen Agentur. Du hast es mir im Vorgespräch gesagt und ich habe noch nicht nachgefragt, weil ich jetzt unbedingt auch überrascht werden wollte, weil ich will ja hier Names. Ja, ich will die, ich möchte das Nähkästchen.
Genau.
Ich möchte, weil du hast gesagt, ey, wir machen auch Stunts. Also PR-Stunts. Mhm. Und wenn ich so an PR-Stunts denke, da habe ich zwei Sachen im Kopf. Einmal so wahrscheinlich von früher, wie eine riesige Michael-Jackson-Statue über die Themse gezogen wurde. Mhm. Das wird zum, glaube ich, Harvest History Peng-Album. Aber auch das jetzt überall, und das ist so der neueste Stunt, überall sind so Monolithen aufgetaucht auf der ganzen Welt. Ich glaube, war der jetzt so eine Netflix-Serie
war
oder so?
War Flimmer das mit den Monolithen? Nein.
Nee, war es nicht?
Nein.
Oh Mann.
Leider nicht.
Aber
ist eine gute Idee. Wir haben es im Hinterkopf, die Monolithen-Aktion.
Aber komm jetzt, ist im Hard Facts. Was sind denn vielleicht so Stunts, die wir jetzt können? Oder was haben wir verpasst?
Wir haben beispielsweise ich fange mal in der Geschichte an. 2018 haben wir einen riesen Heißluftballon vom Reichstag aufgestellt. Das war zum Filmstart von der Ballon. Da ging es ja um die Flucht aus der DDR mit einem Heißluftballon und den haben wir dann tatsächlich original nachbauen lassen, weil wir konnten das Original natürlich auch das vom Filmset nicht einsetzen. Also haben wir mit unseren Setbauern und entsprechenden Experten für Ballonbau diesen Ballon in Originalgröße in den Farben, in den Mustern nachproduziert und vom Reichstag aufgestellt. Und das war eine riesen PR-Aktion. Und wurde wirklich dann von den Medien überall aufgegriffen, gab einen Bericht in der W&V darüber und das war beispielsweise eine Aktion. Dann haben wir für Game of Thrones, als das die finale DVD rauskam, haben wir eine PR-Aktion in der Mall of Berlin gestartet, wo wir tatsächlich dann auch die offiziellen Charaktere wie den Moment, wie waren sie? Die Männer des Nordens John
Skandinavia.
Genau. Die Kenner wissen es, wo wir die auch da vor Ort hatten. Wir hatten riesen Eisskulpturen und das war auch eine sehr, sehr schöne Aktion beispielsweise. Davon gab es so einige.
Wenn wir beim Film bleiben, ich kann mich an eine Sache erinnern, ich weiß nicht, ob auch ihr dahinter gesteckt habt, nämlich es war, glaube ich, zu Man in Black Teil 4, da haben auch kreative Köpfe haben gedacht, um diesen Film zu promoten, wir lassen einfach mal ganz viele Leute so in schwarzen Anzügen und Sonnenbrille über den Kudamm laufen und die sollen sich immer mal wieder so an die Ohren fassen.
Ja.
Und alle haben sich gewundert, was war das hier los?
Ja, genau.
War dir
genau.
das?
Nee. Das waren wir auch nicht.
Aber ihr wart.
Mensch, du nimmst immer nur Projekte, hast im Kopf, die wir nicht gemacht haben.
Apropos Kopf.
Haben.
Ein steingemeißelter Kopf. In einem Steinbruch.
Ah, stimmt, genau. Richtig, das war, lass mich nicht lügen, 2017 oder 2018, da haben wir den Präsidenten von Mockingjay.
Die Tribune von Panem,
genau. Haben wir in einen Steinbruch meißeln lassen. Und wirklich XXL, es war ein riesiger Kopf und den haben wir dann gesprengt. Und das war dann ein viraler Content, der durch als PR-Aktion dann gezeigt wurde.
Wie planbar ist denn ein viraler Banger, sag ich mal?
Ich weiß es nicht. Es gibt mit Sicherheit Köpfe, die sagen, die haben bestimmt ihr Nähkästchen und wissen genau, was sie machen wollen, müssen, um das zu planen. Ich selber finde, ob es viral geht oder nicht, ist am Ende nicht 100% kontrollierbar. Wichtig ist, dass es aufmerksamkeitsstark, dass es einen Bang hat, wie jetzt der Kopf, der explodiert ist, der große Ballon, der vor dem Reichstag steht. Oder bei Witcher haben wir eine riesen Kikimora in Berlin aufgebaut. Das war dieses Monster, was alle angefallen hat. Für Friedhof der Kuscheltiere haben wir, das war übrigens sogar in L.A. als Presse-Event, haben wir eine klassische Foto-Op, nennt sich das, also Fotomöglichkeit nachgebaut, wo die Leute wirklich von diesen Pet-Monstern, ich sag mal, angegriffen wurden, um halt Reaktionen hervorzuholen. Ja. Oder für A Quiet Place haben wir eine Installation gebaut, durch die man durch musste, um innerhalb von 5 Minuten, glaube ich, um Wecker stumm zu schalten, weil ansonsten der Lärm losgeht und die im Film Außerirdischen einkriegen. Also es muss schon eine Aktion sein, die auffällt. Und die muss man dann natürlich über die breitmöglichsten Felder streuen. Mhm. Und die Hoffnung ist dann natürlich, dass es dann wirklich viral geht, heißt, dass es überall aufgegriffen wird und sowohl in den klassischen Medien als auch über Influencer und natürlich beim Zielpublikum dann ankommt und dann irgendwann Selbstläufer wird.
Was kosten so eine Kampagnen?
Das ist unterschiedlich. Also man kann es auch für kleines Geld bekommen. Das ist ja das Tolle an der Kreativität. Man kann es für kleineres und auch für größere Budgetsummen. Also du kannst sagen, mach was für 10, mach was für 50, mach was für 100. Also da kann ich dir nicht konkret sagen, man muss mindestens Summe XY ausgeben. Gut ist aber, wenn wir am Anfang wissen, wie viel Geld darf ich ausgeben, damit wir halt entsprechend auch was entwickeln können dafür.
Ja, irgendwie nicht, dass man sagt, also wir legen jetzt hier die Niagara-Fälle mit Trockeneis zum komplett
Beispiel
zu.
Richtig.
Damit da das russische Staatsballett darauf das Gesicht der Hauptfiguren reinmeißt oder am Ende heißt, ich habe aber nur 4.000
richtig,
Euro.
Richtig, richtig. Oder ich projiziere irgendwas auf dem Mond und sieht toll aus am Abendhimmel, aber dafür muss ich...
Gibt es eigentlich so einen PR-Stunt, den du persönlich richtig geil findest oder so ein bisschen neidisch oder so ein bisschen, den hätte ich auch gern gehabt, die
Idee. Ist eine gute, lass mich kurz drüber überlegen, ich überlege mal, da gibt es auf jeden Fall einige geile, tolle Sachen, also was mir jetzt spontan einfällt, ich krieg aber nicht zusammen, für welche Marke das war.
Ja, dann war es nicht
das
so
gut. Das war diese große gelbe Ente.
Die auch auf der Themse rum.
Ja, genau, Das war eine coole Aktion.
War das nicht einfach nur eine Kunstinstallation?
Ja, ich bin mir gerade nicht so sicher. Game of Thrones natürlich wieder, die den Thron versteckt haben. Und da gab es quasi eine Schnitzeljagd für Menschen, die sich dann aufgemacht haben und diesen Thron gesucht haben. Also da gab es schon einiges.
Zu gewinnen gab es?
Ach Gott, zu gewinnen gab es dann wahrscheinlich, die DVD-Reihe oder ein Special Screening oder das sind dann so meist die klassischen Geschenke.
Weil ich kam gerade drauf und da sieht man auch mal, wie so eine Birne manchmal funktioniert, weil du gesagt hast, irgendwas in den Mond projizieren. Auch krass, als der Typ von diesem österreichischen Browserhersteller aus dem All auf die Erde gesprungen ist.
Ja. Also, das ist natürlich großartig, ja.
Ist auch eine krasse Idee gewesen. Wie viele Projekte setzt ihr denn, also unter normalen Umständen, wie viel setzt ihr da so um im Jahr?
Also unter normalen Umständen so 20 bis 30. Also unter normalen Umständen haben wir tatsächlich mindestens ein Projekt pro Monat, 1 bis 2 Projekte. Und das ist dann natürlich gestaffelt, man bereitet sich vor. Im letzten Jahr war es natürlich Corona-bedingt extrem wenig oder weniger, weil unser Hauptkundenstamm ist aus dem Kinoverleihbereich. Und da war ja 2020 leider nicht so viel möglich.
Wie viele Leute arbeiten bei euch?
Bei uns bei Flimmer, wir sind 7 Leute. Und eine kleine Agentur, aber wir gehören zu Webedia, sitzen auch mit Webedia zusammen im selben Büro. Die ist es quasi unsere digitale Mutter. Und da sind wir bei, ich glaube, circa um die 200.
7 Leute? Hm? Also klein, für 30 oder? Projekte im Jahr.
Ja, so wir haben, ja genau, das funktioniert nur mit Freelancern. Wir haben natürlich, also unser Team ist dafür da, dass wir die Steuerung der Projekte haben. Und je nach Größe des Projekts wird es entweder intern gelöst oder wenn es halt natürlich bei großen Projekten, da haben wir natürlich Freelancer, die wir auch lange kennen, mit denen wir auch lange zusammenarbeiten, die wir dann mit dazu nehmen.
Jetzt sind wir gerade, also bevor wir gleich nochmal auf Webedia zu sprechen kommen, habe ich eine Statistik rausgesucht, nur um mal für uns alle zu verdeutlichen, wie krass diese Bude irgendwie offensichtlich ist, von der wahrscheinlich einige von euch noch nie was gehört haben. Vielleicht aber auch schon. Jetzt haben wir aber keine normale Zeit. Also eure Agentur lebt von Einfällen, von Kreativität. Und ich habe so persönlich das Gefühl, und das haben wir hier im Podcast auch schon mal häufiger besprochen, wenn du nur zu Hause bist und dir fehlen Eindrücke, dir fehlt so die Stimulation von außen, es passiert relativ so gesehen wenig was Positives. Mhm. Und wenn was passiert, dann wird alles irgendwie noch schlimmer, so gefühlt. Wie machst du das? Oder wie macht ihr das mit der, wie bleibt man kreativ gerade?
Wir tauschen uns natürlich regelmäßig aus, digital. Wir haben, sei es über Teams, sei es über Hangouts, sei es über Zoom, wir haben diverse Möglichkeiten. Wir haben Brainstormings, die wir tatsächlich digital auch umsetzen. Es ist aber dann nicht so, also wenn ich beispielsweise mit den Kollegen im Brainstorming zu einem neuen Projekt bin und etwas Kreatives überlegen muss. Ich laufe beispielsweise, ich sitze dann selten am Schreibtisch, sondern laufe durch mein Wohnzimmer oder durch die Wohnung und ich brauche die Bewegung dazu. Und das handhabt, glaube ich, jeder bei uns, bei mir im Team unterschiedlich. Die einen bewegen sich mehr, die anderen fokussieren sich lieber sitzend. Wichtig ist natürlich, ich schaue mir an, was die Wettbewerber, die Kollegen machen. Was ich sehr inspirierend fand, war es Burning Man. Das ist ja auch digital umgesetzt worden. Mit welchen Techniken sie gearbeitet haben, mit der digitalen Welt, die sie kreiert haben. Und man versucht dann natürlich immer zu schauen, welche Möglichkeiten gibt's, was machen die Wettbewerber, was machen die Kollegen und Ich versuche die Kreativität tatsächlich durch die Bewegung und Input so viel wie möglich. Funktioniert jetzt seit letztem Jahr natürlich nicht in der realen Welt, aber man kann sich den Input weitestgehend auch digital dann holen.
Wenn es darum geht, Dinge umzusetzen, ja, seid ihr denn auch diejenigen, die auch mit so einer Stadt wie Berlin dann in die Gespräche gehen? Also ich denke mir jetzt einfach irgendwas aus, es kommt, weiß ich nicht, der Film Grinch 8-3, weiß ich nicht, wo wir gerade stehen, und dann ist die Idee, boah, geil, der Grinch hat die Spree vergiftet. Okay, ja, vergiftet genau. Ist halt, naja, gut.
Also, wir färben jetzt die auch ganze Spree mal grün.
Genau, also ich würde jetzt auch so nicht draus trinken, ehrlich gesagt. Aber sowas zum Beispiel, kannst du mir da so einen kleinen Einblick geben, wie laufen da so die Gespräche? Also ich kann mir da vorstellen, dass da irgend so ein Beamter sitzt, der sagt, ja, nee, mach ich nicht. Was, den ganzen Fernsehturm als riesengroßen Penis? Nee, sehe ich nicht.
Genau.
Grüni Spree, sehe ich nicht.
Ja.
Also wie ist da so der Austausch?
Das ist tatsächlich dann immer die große Herausforderung, mit den Behörden zu sprechen. Das ist je nach Stadt auch anders. Anders insofern, es hängt natürlich sehr davon ab, mit wem du sprichst. Es gibt natürlich dort auch Menschen, die kreativ veranlagt sind, die sowas toll finden, die es viel leichter durch die ganzen Genehmigungsprüfungen und Instanzen bringen. Aber es gibt auch durchaus welche, die etwas kritischer sind, bei denen es schwierig wird. Und es gibt auch durchaus Situationen, wo dann die Behörde einem sagt, nee, machen wir nicht.
Zum Beispiel, hast du ja schon mal was?
Ja, wir wollten für eine Serie eine große Welt in Heidelberg bauen mit diversen Aktionspunkten, mit großen Billboards und Mappings an Fassaden und auch Wassermappings und die ganze Stadt. Also wir haben das ist beispielsweise im See, das ist so eine Fontäne und darauf wird gemappt. Also da ist eine Projektion drauf.
Eine Wasserprojektionsfläche.
Genau, okay. Genau. Super. Und das sollte wirklich alles ineinander, alle Punkte sollten ineinander greifen und die Stadt fand es super, Tourismusbehörde fand es super. Wir waren auf diversen Ebenen in der Stadt, alle fanden es gut, wollten es machen und das Projekt ist am Ende gescheitert an der Landesregierung München, die ein neues Emissionsschutzgesetz verabschiedet hatte und die gesagt haben, naja, durch die ganzen Aktionen, auch die Projektionen, zu viel Licht abends etc., ich weiß es nicht. Und es gab von München dann einen Stopp, was natürlich für uns sehr schade war. Und wir haben die Aktionen dann in unterschiedlichen Städten dezentral stattfinden lassen. Und damit muss man immer rechnen. Wichtig ist, dass man dann mit einer anderen oder neuen Umsetzungsidee kommt, die dann auch funktioniert.
Denkt ihr die gleich mit? Also wenn ihr sagt, also es kann gut sein, dass die uns das nicht durchwinken, deswegen haben wir hier gleich schon mal direkt die zweite Idee oder macht ihr dann erst, wenn es auch gut wird?
Nee, wir denken das meist mit. Also gerade wenn wir mit Ideen kommen, die wirklich sehr genehmigungsabhängig sind und wir nicht 100% abschätzen können, wie die Stadt reagiert, weil natürlich sprechen wir mit vielen Behörden, aber wir kennen jetzt auch nicht jede einzelne Behörde Deutschlands. Aber da, wenn wir wissen, es könnte kritisch werden, haben wir natürlich schon direkt Plan B oder C noch mit dabei.
Wie überzeugt man? Wie überzeugt man Leute so, die, wenn du nicht gerade das Glück hast, bei jemandem zu landen, der so die offene Welt hat und sagt, boah, kreativ, toll, finde ich super, sondern also, nee, kann ich nicht, will ich nicht, gibt es nicht, schönen Tag noch. Also wie überzeugst du solche Leute?
Ja, indem man charmant auf sie eingeht, versucht sie zu verstehen. Also ich glaube, wichtig ist auch die Menschen in den Behörden dann auch mitzunehmen und von der Idee zu begeistern. Wichtig ist auch, dass man ihnen auch zeigt, dass es für die jeweilige Stadt auch natürlich schön ist, wenn so eine Aktion stattfindet, wenn sie auch durch die Medien bundesweit getragen wird. Und das hat natürlich auch, wenn ich jetzt hingehen würde und sagen würde, ich möchte jetzt den ganzen Brandenburger Tor, komplette Umgebung abschließen für eine Aktion, für, ich weiß es nicht, die einen Impact haben wird, wo ich 10 Unternehmer privat durchlaufen lasse, zum Beispiel, ohne großen medialen Impact, würde eine Stadt vielleicht kritischer dahinter schauen, als wenn ich weiß, ich mache hier eine Aktion, die auch wirklich medial aufgegriffen wird, weswegen wir den Ballon beispielsweise auch aufstellen durften, weil man wusste, das ist eine wichtige Geschichte, ist ein wichtiger Film. Die Historie dahinter ist enorm wichtig, sodass es da uns das eher ermöglicht wurde beispielsweise.
Wo die BürgerInnen irgendwie mitmachen können.
Zum Beispiel auch. Kommt immer drauf an. Also ich glaube, das ist der zweite Aspekt. Also der erste Aspekt ist, inwiefern beeinträchtigt es die allgemeine Infrastruktur? Dann welchen Impact hat es, die Veranstaltung? Und dann kommt natürlich, wie ist das Mitmachpotenzial, sage ich mal.
Der interaktive Faktor.
Ja, ich versuche mich so
Nein, das ist schon gut. Das ist
allgemein wie möglich auszudrücken.
Also wird der Verkehr nicht gestört und kann ich da vielleicht mitmachen und was lernen?
Zum Beispiel.
Wenn alles das wirklich gering bzw. hoch, je nachdem, also Verkehr überhaupt nicht beeinträchtigt, kann ich mitmachen und schaut auf diese Stadt und ich kann sogar noch was lernen, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja doch sehr groß, dass man da auch mal so ein Coup landet. Jetzt lass uns doch mal kurz auf Wikipedia gucken. Ich habe eine Statistik mitgebracht. Das ist ja auch ein Medienunternehmen und die unterstützt, und das ist ein Stand von 2016, 50 Internetangebote aus dem Bereich Film, Games, Kochen, Mode, E-Sports und 2016 50 Internetangebote. Das ist jetzt irgendwie, es gibt Leute, die haben mehr Instagram-Kanäle so. Und pro Monat generieren diese 50 Angebote 90 Millionen Aufrufe. 90 Millionen Aufrufe. Das ist irrsinnig viel.
Ja.
Was ist das Geheimnis?
Das Geheimnis ist, dass Wikipedia unheimlich tolle Assets hat. Also, jetzt habe ich wieder Assets, also unheimlich tolle Marken hat. die sie ihr eigen nennen, mit denen wir auch arbeiten dürfen, die einfach sehr community-stark sind. Also es gibt unter Wikipedia, ist also Wikipedia Deutschland jetzt zusammengefasst, ist im Filmbereich beispielsweise Filmstarts, Moviepilot. Das sind die community-starksten und Plattformen für den Bereich Filme und Serien. Und es sind sogar, soweit ich weiß, jetzt mittlerweile auch wieder Leading Seiten für sowohl Fans auch im Fachbereich und auch in der Gaming-Sparte sind sie ja natürlich auch aktiv mit GameStar und GamePro. Das sind die Plattformen und auch Zeitschriften, die in der Gaming-Community natürlich sehr, sehr wichtig sind und auch für unterschiedliche Entwickler und Gaming-Produzenten auch wichtig sind. Und das potenziert sich dann natürlich. Also man kommt im Gaming-Bereich nicht an GameStar oder GamePro vorbei, genauso wie man im Filmbereich nicht an Filmstarts oder Moviepilot vorbeikommt und irgendwann doch dort landet, gerade als Community.
Aber wie schafft man es, so eine Community zu bauen? Also dass man sagt, hey, wir vereinen irgendwie unsere Interessen und es so zu handhaben, dass man da auch sagt, ja, keine Ahnung, wenn ihr Filmstart seid, also wenn Filmstart seid, wir wollen aber das Nummer 1 Medium bleiben und vielleicht gar nicht an so einer Kooperation interessiert.
Ja, dafür sprichst du am besten mit den Kollegen von den Filmstarts, die können dir das wahrscheinlich viel, viel detaillierter erklären und beschreiben, als ich das jetzt könnte. Ich kann es dir grundsätzlich vielleicht beschreiben, die Community-Arbeit und der Inhalt ist, Content ist King, wie es so schön heißt, ist dort sehr, sehr wichtig, ne? Dass du auf der einen Seite wirklich hervorragende Redakteure hast, die sich wirklich mit Film und Serien beschäftigen und auch der Community gegenüber glaubhaft auftreten. Und dann hast du natürlich auch dadurch die Community, die immer größer wird, die sich beispielsweise auf Moviepilot-Seiten dann auch zusammenschließt und über diverse Filme und Serien spricht. Aber es ist dann auch eine tägliche nicht, aber regelmäßige Weiterentwicklung. Also du hattest jetzt gesagt, das ist Stand 2016. Wir haben jetzt 2021. Also die Assets, die Seiten sehen heute natürlich sowohl auch anders aus, sind auch inhaltlich natürlich anders geprägt als vielleicht 2016, weil man auf die Community auch eingeht und sie auch abholt. Und glaubhaft rüberkommt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Jetzt habe ich aber trotzdem noch nicht so richtig verstanden, da ist der Zusammenschluss da, aber was macht ihr?
Also, du meinst jetzt als Wikipedia-Gruppe, genau, also wie Beispiel, die Einzelnen miteinander agieren.
Zum Beispiel, wie ihr als Flimmer in diesem Zusammenschluss funktioniert.
Ja. Das ist tatsächlich nicht auf den ersten Blick ersichtlich, wie alles zusammen funktioniert. Es ist, ich nehme mal jetzt als Beispiel Film. Wir haben ja auch Talent, also Influencer-Agenturen mit Flow Forward und Alliance. Sie gehören ja auch mit zu Wikipedia. Und es ist unterschiedlich. Entweder kommt der Kunde auf uns zu und möchte zu der physischen eine digitale Kampagne noch mithaben, dazu buchen oder beziehungsweise auch digital stattfinden. Und da können wir natürlich mit Filmstarts, Moviepilot, unseren Influencer, Partneragenturen, sage ich mal, können wir einfach das, was wir anbieten, erweitern. Wir machen Previews beispielsweise, wo wir die Community von Filmstarts oder Moviepilot einbinden oder bestimmte Influencer mit einladen, die ihre Community mit reinbringt. Das passiert dann alles im Digitalen. Sobald es in die, ich sag mal, analoge Welt geht, sobald es um PR-Stunts, Kampagnen oder Events, die wirklich live passieren, diesen Teil übernehmen wir beispielsweise. Genauso wie im Gaming. Da haben wir letztes Jahr, was dann aufgrund von Corona doch rein digital passiert ist, aber haben wir beispielsweise für Ubisoft das Rainbow Six Siege Finale, Deutschland oder Dachfinale, umgesetzt und organisiert. Da haben die Kollegen von Wikipedia das Spiel, die Liga betreut und die ganze Social-Kampagne betreut und wir haben das Finale umgesetzt. Das sollte mit ganz vielen Zuschauern natürlich passieren, ist aufgrund von Corona dann eher natürlich digitaler ausgefallen, was wir natürlich auch machen. Wir haben letztes Jahr vieles auf digital umgestellt, aber diesen Teil setzen wir dann um. Oder der Kunde kommt auf die Kollegen von Wikipedia zu und sagt, ich möchte bei euch Media buchen auf euren tollen Assets, aber ich möchte auch eine Sonderplacement, Sonderkampagne auch da ins Physische rübergehen und dann kommen wir dazu.
Das heißt also, die ganzen Ideen, die dann auch von Kunden kommen, die werden dann auf diese jeweiligen Communities gestreut, auf die jeweiligen Seiten
Beispiel,
gestreut,
ja.
Und so kommt
ja.
Der Stoff dann unter
also
die Leute.
Also die Ideen und natürlich die Zielgruppen. Ne? Der Kunde sagt uns ja, welche Zielgruppen er ansprechen möchte und was er bewirken möchte. Und das ist ja das Wichtigste, weil anhand dessen kann man sagen, welche Parts passen am besten dazu.
Ja, also gut, wenn es jetzt irgendwie ein Thema ist, was jetzt nur monothematisch irgendwie neue Küchengeräte zum Beispiel hat, dann geht man jetzt nicht auf Filmstarts oder so.
Zum Beispiel.
Sondern guckt man, was ist da denn die geeignete Plattform. Ja, das macht so erstmal viel Sinn für mich. Und du hast gerade noch mal was angesprochen, wegen Corona ist sehr viel ausgefallen.
Mhm.
So, das kennen wir, wir haben schon 100 Mal kannst ja auch gar nicht mehr zählen, wie viele Dinge da ausgefallen sind. Eine Sache, die ausgefallen ist, ist auch unser KomaCon-Festival. Weil eigentlich wollten wir ja mit euch allen zusammen da draußen und mit der Wirtschaft, mit den kreativen Leuten ein Festival auf die Beine stellen in der Station Berlin. Das hat jetzt erstmal nicht geklappt. Wir arbeiten natürlich dran, dass es irgendwann stattfinden kann.
Fingers crossed, ja.
Aber Özlem, du hattest auch mal so eine Idee. Du hattest auch mal eine Idee für ein Festival, so für die Kreativwirtschaft.
Kannst
du dich
stimmt,
da noch erinnern?
Stimmt. Das war, so haben wir uns, glaube ich, kennengelernt, richtig? Genau, das ging tatsächlich darum, in der Wirtschaft gibt es sehr viele Veranstaltungen, die dann irgendwann, also die Festivals, die von der Wirtschaft für die Wirtschaft sind. Also es war Beispiel jetzt YouTube-Festival, wo Marktentscheider eingeladen werden. Es gibt von Sendern, von Verleihern keine Festivals, aber Broadcast-Shows, bei denen halt ihre Inhalte oder das, was im nächsten Jahr kommt, den Media-Kollegen präsentiert wird. Und ich hatte eigentlich kein Festival gefunden, wo ich sagen würde, gerade in der Kreativwirtschaft, welche Möglichkeiten gibt es? Sollte man da nicht vielleicht auch mal eine Veranstaltung planen, wo die Kreativwirtschaft auch oder die Kreativen mit der Wirtschaft zusammenkommen? Weil das aus meiner Historie auch immer ein sehr, sehr wichtiger Punkt war, weil du kannst so kreativ sein, wie du möchtest. Du musst irgendwann die richtigen Leute kennenlernen, um daraus einen Beruf, deine Berufung zu folgen. Und da hatten wir drüber gesprochen und da hatte mir Dirk auch erzählt, ja, wir machen das, wir sind auch dabei. Und so sind wir halt ins Gespräch gekommen und haben uns, wie es so schön heißt, verpartnert so ein Stück weit auch, weil das genau das Festival ist, was ich mir immer vorgestellt habe, gerade Kreative und Business, Wirtschaft zusammenzubringen.
Tja, hoffen wir mal, dass es vielleicht irgendwann mal soweit sein wird. Und wir sehen uns dann alle beim KomaCon-Festival. Falls ihr jetzt gerade irgendwie zuhört und denkt, also mit wem redet sie denn gerade? Natürlich redet sie mit unserem lieben KomaCon-Mitgeschäftsführer, mit der Denise Kulik, der Patrick Kulik, unser Aufnahmeleiter, wie immer hier auch in diesem Podcast. Liebe Grüße. Ich habe noch eine andere Frage, Özlem.
Mhm.
So, du hast uns jetzt hier durch deine Karriere geführt, durch dein Leben geführt. War nie richtig geradlinig, ging mal so links, rechts, mal so, mal so. Glaubst du, du biegst nochmal ab? Oder bist du da, wo du bist jetzt? Also bist du da, glaubst du, das ist es jetzt?
Ja, sehr gute Frage. Ich glaube nicht, dass ich nochmal abbiege. Das ist, also ich finde es unheimlich spannend, trotz Corona, trotz dem herausfordernden letzten Jahr, finde ich unheimlich spannend, zum einen die Agentur zu führen, also kreativ zu sein. Ich bin eigentlich da, wo ich hin wollte. Und geht eigentlich jetzt eher darum, uns weiter zu entwickeln, zu vergrößern natürlich auch und weiterhin auch kreativ zu arbeiten. Mir macht es unheimlich, also mit meinem Team zusammenzuarbeiten, macht mir unheimlich viel Spaß. Ich finde es macht mir Spaß in der Mitarbeiterführung und allgemein in der klassischen Führungsposition vielleicht andere Wege zu gehen als das, was ich aus meinen Agenturerfahrungen kenne. Ich glaube, da kann ich noch sehr viel bewirken und deshalb, also ich wüsste jetzt nicht, wo die nächste Tür wäre, durch die ich durch sollte.
Wie kommst du eigentlich damit klar, dass, weil du zum Beispiel vorhin auch Clubhouse angesprochen hast, dass immer wieder neue Netzwerke auftauchen? Also wie hältst du dich denn da up to date? Ja. Also Clubhouse ist relativ selbsterklärend, aber es gibt ja auch, sag ich mal, neue soziale Medien, die man jetzt nicht sofort durchsteigt und noch nicht so richtig erkennt, was ist da der Vibe, auf dem man aber zwangsläufig irgendwann ja mitspielen muss, weil das ja auch immer mehr einen Einfluss gewinnt. Wie machst du das?
Unterschiedlich. Also, wie du sagst, Clubhouse, da kann, Clubhouse kann man ja nicht dran vorbei, weil alle nur noch von Clubhouse geredet haben. Ich bin da auch übrigens privat, weil aufgrund des Datenschutzproblems ist es natürlich schwierig, dort als Unternehmen unterwegs zu sein. Alleine durch die Freigabe deiner ganzen Kontakte ist es natürlich auch teilweise schwierig. Aber ich habe ja auch ein tolles Team. Die sind ja auch überall unterwegs und machen viel. Und wir daten uns da gegenseitig ab. Da mal hat der eine was, mal der andere, mal ich, sodass wir halt schon versuchen, gemeinsam up-to-date zu sein, wie es so schön heißt.
Wie ist so der Altersdurchschnitt bei euch in der Agentur? Also weil ich glaube, es geht ja auch irgendwie da so ein bisschen auch um Erneuerungen, immer mal zu gucken, weil irgendwann, ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre alt und TikTok, Alter, keine Ahnung, wirklich. Also keine Ahnung. Und da habe ich jetzt schon mal den ersten Fuß so raus. Also bin schon beim Fahren ein bisschen ausgestiegen.
Von Ende 20 bis Mitte 40, ich bin noch ein bisschen älter, also die ganz jungen oder jüngeren oder Berufsanfängerinnen oder Anfänger haben wir jetzt bei uns nicht. Das hat allerdings mit dem letzten Jahr zu tun. Das letztes Jahr war bei uns eigentlich das Jahr, wo wir uns auch vergrößern wollten, weil, wie du sagst, wir haben sehr viele Projekte umgesetzt. Irgendwann möchte man auch größer werden oder muss man auch wachsen. Aber das ist dann durch Corona, haben wir erstmal gesagt, wir warten, bis es wieder losgeht, wie es so schön heißt. Und gerade bei den Themen wie TikTok, was du gerade angesprochen hast, wir haben ja durch unsere Verbindung zu Webedia da auch unheimlich tolle, kompetente Kollegen, die gerade in dem digitalen Bereich uns auch gut auf dem Laufenden halten können und auch genau sagen, wie die einzelnen Medien funktionieren.
Klingt nach einem starken Partner.
Auf jeden Fall, ja.
Aslam, ich habe heute super viel erfahren. Ich glaube, ihr da draußen auch. Und wir haben am Ende eine Sache, die uns auch mal cool erscheint und finde ich auch wichtig ist. Wir wollen eigentlich in eine persönliche Klammer diesem Podcast schließen, indem ich dich gerne nochmal fragen würde, Aslam, sonst so? Was ist dir sonst wichtig?
Ja, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ich habe mir da echt viele Gedanken drüber gemacht. Es gibt unheimlich viele Themen, die man unter der Klammer sonst so unterbringen könnte, von Alarmstufe Rot über Leave No One Behind. Ich glaube, wichtig ist, glaube ich, neben dem Job auch mit offenen Augen engagiert durch die Welt zu gehen. Das ist mir und auch im Team, finde ich, sehr wichtig. Und ich glaube, uns sonst so, lass uns divers bleiben. Und divers sein geht auch gerade in Richtung Unternehmen, Agenturen. Ich glaube, da ist noch einiges, was wir tun müssen und was wir entwickeln müssen.
Leute, das war Özlem Roden. Herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Managing Director bei der Flimmer Group. Also wir haben heute hoffentlich ein bisschen erfahren, wie laufen eigentlich so PR-Stunts. Und wenn ihr mal wieder was irgendwo seht, so Leute in schwarzen Anzügen, die sich ans Ohr fassen irgendwo am Potsdamer Platz oder weiß ich nicht, wo wir...
Könnten wir es sein.
Es könnte die Flimmer Group sein. Ansonsten abonniert gerne unseren KummerCon-Podcast in dem Podcatcher eurer Wahl. Beurteilt uns, aber nur gut... Also im besten Fall. Da, wo es geht. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Wenn ihr Bock habt, hören wir uns bald wieder. Mein Name ist Tim Lindenau. Macht es gut. Tschüssi.
Tschüss.